Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Tag. Und zu Gast ist heute die Schriftstellerin Helene Hegemann. Herzlich willkommen.
Hallo, danke.
Helene Hegemann, Sie sind nicht alleine gekommen. Sie haben noch jemanden mitgebracht hier ins Studio. Es ist zwar geheim, aber wir verraten es jetzt mal.
Ist ein bisschen geheim, ne? Weil ja. Offiziell nicht erlaubt. Ein kleiner Hund, ja, ein kleiner Hund ist dabei, meiner.
Und was ist das für ein Hund? Also liegt hier klein, do schwarz-braun.
Ja, ist gerade läufig, muss man dazu sagen. Und deswegen ein bisschen gaga. Das ist serbischer Straßenhund, der vor 7 Jahren zufällig zu mir gefunden hat. Ja.
Und heißt?
Charlie.
Charlie, wie die Heldin aus ihrem jüngsten Roman.
Ja, ja.
Okay, zu dem Roman kommen wir noch. Und Charlie ist zum Glück ganz still und friedlich. Ich habe nachgeguckt, wie lange es her ist, aber an die Szene erinnere ich mich ganz genau. Es ist also 11 Jahre her. Da kam meine Filmkollegin, also Redakteurin für Film, Susanne Burg, bisschen verspätet in unsere übliche Tagessitzung rein, war ganz entzückt. Sie kam nämlich von einer Aufzeichnung mit einer gewissen Helene Hegemann, die mit 16 Jahren ihren ersten Film herausgebracht hat. Und ich weiß noch, dass alle in der Runde saßen und sagten, mit 16? Ist doch nicht dein Ernst. Und sie sagte, doch, und das Interview sei auch ganz toll geworden. Und ein Jahr später, glaube ich, kam dann der erste Roman heraus, Axolotl Roadkill. Und damals hat auch das ganze Publikum immer gesagt, mit 17 ein Roman? Wie haben Sie denn das damals erlebt, dass alle immer gesagt haben, ey, wie kann man nur so jung sein und dann so große Dinger drehen?
Ja, die Leute in meinem direkten Umfeld haben sich da, glaube ich, nicht groß gewundert. Es wird jetzt nicht permanent thematisiert, wie alt ich war. Deswegen, also ich habe es jetzt nicht groß anders erlebt, als ich jetzt die Rezeption meiner Arbeit erlebe.
Ich verstehe natürlich die Außenperspektive, die bin ich ja. Das ist ja erstaunlich, ja, dass ein Teenager einen Film dreht, einen Roman schreibt. Aber wie war das für Sie? Fühlten Sie auch sich wie 16 und als was Besonderes?
Nee, als was Besonderes nicht. Ist ja nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht wäre und Tag vorher noch Biologieprüfung abgegeben habe und plötzlich hatte ich einen Film gedreht. Das beruhte ja auch alles auf einem langwierigen Prozess. Und im Laufe dieses Prozesses gewöhnt man sich dann an das, was man da macht und begreift das als ganz normale Arbeit. Und deswegen, nee, da gab's, also, nee, das war jetzt nicht außergewöhnlich. Ich fühlte mich da einfach auf der Höhe meiner Entwicklung, ehrlich gesagt. Ja.
Also ist ja so die Frage, wie hat sich das Wunderkind Mozart gefühlt, als er noch Kind war?
Wahrscheinlich ein bisschen schlechter als ich. Das waren andere Zeiten.
Also Sie haben sich nicht wie ein Wunderkind gefühlt?
Nee, um Gottes Willen.
Aber die Umgebung, also die fernere Umgebung hat Ihnen doch gespiegelt, dass das nicht normal ist.
Weil es ja auch nicht normal ist, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es was besonders Außergewöhnliches sei. Oder dass es eine außergewöhnliche Qualität sein muss, die jemandem angeboren ist oder so. Bei mir haben sich auf glückliche Weise die Umstände so gefügt, dass ich machen konnte, was ich wollte in dem Alter und was ich irgendwie machen musste.
Wie blicken Sie denn heute auf diese Zeit zurück, auf diese ersten Jahre auf der kulturellen Bühne?
Als großen persönlichen Befreiungsschlag und so richtig explizit erinnern tue ich mich auch nicht. Man vergisst ja dann auch Sachen, die man als Teenager verbrochen hat, gerne.
Und warum Befreiungsschlag?
Weil ich da zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass das Leben losgeht. Ich glaube, den Punkt kennt man ja, dass man bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor sich hin vegetiert und das Gefühl hat, also als hätte irgendjemand die Pausentaste gedrückt und es geht nicht weiter und man performt was vor anderen, was man erstens nicht selber ist und was einen auch nicht wirklich interessiert und so. Und das war in dem Moment, wo ich anfing, das zu machen, was mich interessierte, einfach durchbrochen.
Ich habe, nachdem ich diese Erinnerung rausgegraben hatte, ich habe die Kollegin übrigens noch auf dem Flur getroffen und gesagt, erinnerst du dich an Helene Hegemann? Ja, natürlich, sagt sie. Habe ich mal so ein bisschen in die Medienveröffentlichung der Zeit geguckt und habe die dann doch relativ schnell wieder weggelegt. Was ja auffällig ist, wie schnell sie mit Zuschreibung geradezu eingemauert worden sind. Also ihr Alter war natürlich immer Thema, jetzt ja auch. Ihr Aussehen war immer Thema und dann auch noch ihr Background, der Vater, der plötzlich komplett berühmte Dramaturg Karl Hegemann, den vorher nur Eingeweihte kannten. Haben Sie das nicht auch als so eine Art Zwangsjacke vielleicht empfunden?
Es war natürlich tierisch anstrengend, weil es bösartig wurde zu einem also an einem bestimmten Punkt. Aber die Bösartigkeit war weniger das Problem als diese extreme Engstirnigkeit, von der ich auch wenig mitgekriegt habe. Ist jetzt nicht so, dass ich da mit 17 rumgesessen hätte und Kritiken gelesen hätte wie eine Irre. Ich war schon geschützt genug, um dem nicht so ausgesetzt zu sein. Also ich hatte ein Bewusstsein dafür, dass die öffentliche Wahrnehmung meiner Person nichts mit mir als Person zu tun hat. Das war mein großes Glück. Also da war ich irgendwie weise genug und dafür war mein Umfeld smart und erfahren genug. Aber was einen so nervt, ist diese Faulheit, mit der Menschen kategorisiert werden. Also das so ganz objektiv kann ich das sagen, dass ich da zum ersten Mal durchschaut habe, wie, ich würde gar nicht mal unbedingt sagen gefährlich, aber wie langweilig es ist, bestimmte Phänomene oder überhaupt Menschen nach herrschenden Standards so zu kategorisieren, dass man alles, was irgendwie besonders an ihnen ist, sofort wegneutralisiert. Ich meine, das findet ja am laufenden Band statt irgendwie. Und das hat irre genervt, ja. Also, dass man merkte, die kommen in der Betrachtung dessen, was ich da gemacht hatte oder versucht hatte, in die Welt zu setzen, nicht über den langweiligen Punkt hinaus, der vermeintlich offensichtlich ist, aber überhaupt nicht stimmt. Nämlich, dass da ein junger Mensch über Drogen schreibt und dem Zusammenhang kommt. Und ne, also so ein alles, was daran nicht richtig zu verstehen war, wurde direkt geglättet und verharmlost. Zugunsten dessen, dass man einfach einen Artikel drüber schreiben konnte, der mit so Schlagwörtern funktioniert, die eigentlich eher 15- oder 16-jährige Jungs benutzen, so aus Faulheit, ja.
Aber ich überlege gerade, ob das wirklich eine Glättung gewesen ist. Also ja, man hat ihnen natürlich unterstellt, dass sie selbst schwer drogenabhängig sind, also all diese Dinge erlebt haben, die sie dann in Axolotl Roadkill beschreiben. Aber ist das dann eine Glättung?
Das ist eine Glättung, weil es ein zu großer Widerspruch wäre, die Tatsache hinzunehmen, dass jemand darüber schreibt, ohne es selbst erlebt zu haben. Oder dass jemand vielleicht was erlebt hat, in dem Alter aber schon dazu imstande ist, das zu transformieren in was anderes. So.
Was man dann also, Kunst nennt, diesen Prozess.
Vollkommen richtig, genau. Das, ja, die Fähigkeit zu diesem Prozess wird einem einfach aberkannt als junger Frau, würde ich jetzt mal als gewagte These hier in den Raum setzen, ja.
Jetzt sind Sie 27, fühlen Sie sich heute freier, da Sie jetzt so hart auf die 30 zugehen?
Ob ich mich freier fühle? Andere Form von Freiheit vielleicht, ja. Ja, bestimmt. Ich finde, es wird alles immer einfacher, je älter man wird. Oder? Ist doch wirklich so.
Ich bin ja noch ein paar Jahre älter, also ich würde dem nur teilweise zustimmen. Ja? Tut mir leid.
Nee, also ich freue mich über jeden Geburtstag.
Im vergangenen Jahr hat Helene Hegemann ihren dritten Roman veröffentlicht, Bungalow heißt der. Und darin erzählt sie von dem Mädchen Charlie, das bei seiner Mutter in, ja, sehr ärmlichen Verhältnissen lebt. Die Mutter trinkt außerdem und schizophren ist sie auch. Charlie, das Mädchen, ist, so habe ich es zumindest gelesen, einsam, manchmal geradezu verwahrlost und buchstäblich hungrig und verliebt sich dann in ein wohlhabendes bürgerliches Ehepaar. Helene Hegemann, was hat sie zu diesem Stoff gebracht?
Das ist auch wahrscheinlich eine Form von Transformation. Also das hat ja zwei zentrale Themen, das Buch. Das eine ist Co-Abhängigkeit. Das andere ist der Abgrund zwischen verschiedenen sozialen Schichten. Und das Viertel, in dem das Buch spielt und in dem dieser Bungalow, der Titelgebende, steht, das ist quasi eine fiktionalisierte Version des Hansaviertels in Berlin, wo man in der Mitte 14, 15, 16, Anfang der 50er zur Weltarchitekturausstellung gebaute Bungalows hat. Wirklich so Ausnahmeimmobilien, die tatsächlich zum Weltkulturerbe gehören, meines Wissens. Und drumherum sind Hochhäuser und Zeilenbauten. Und ich hatte mich total darüber gewundert, dass das noch nie missbraucht wurde zum Erzählen einer solchen Geschichte. Weil wenn man das zuspitzt, das natürlich so ein irres Setting ist, dass die Armen auf die Reichen runtergucken und die Reichen von den vielen Armen umzingelt sind.
Sie gehen ja davon aus, dass in diesen Hochhäusern nur arme Menschen wohnen. Ich glaube, dass...
Da gehe ich nicht von aus, aber auf jeden Fall gibt es einen extremen... Also das stimmt, so wie gesagt, ist eine fiktionalisierte Variante davon und es wird ja auch nie konkret genannt, dass dieses Buch sich in Berlin abspielt. Das tut es, glaube ich, sogar auch nicht. Aber diese Architektur hat sich angeboten, daraus eine extreme Variante dessen zu machen im Rahmen von diesem Buch. als was die mal gedacht wurde. Ja, genau. Das war ausschlaggebend dafür, dass ich diese Charaktere entwickelt habe und die da habe aufeinandertreffen lassen.
Ich habe Bungalow eben auch ganz stark als ein politisches Buch gelesen.
Das freut mich schon mal.
Also auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum einen, also Klassengegensätze, könnte man ganz altmodisch sagen, werden thematisiert. Aber auch ja das Leiden der einzelnen Menschen, die, wenn ich jetzt ihrer Lektüre folge, fälschlicherweise annehmen, dass ihre Probleme individuelle sind.
Vollkommen richtig, genau. Ja. Man gibt sich die Schuld für sein eigenes Versagen, anstatt das System zu hinterfragen. Das ist ja ein grassierendes Phänomen zurzeit, oder? Ja.
Und interessant finde ich ja, der Roman beginnt mit einer Sexszene zwischen jener Charlie und einem, was man da jetzt noch nicht so genau weiß, aber doch einem älteren Mann auf einer Waschmaschine. Wer dann aber so einen Roman erwartet, wird dann ja doch arg enttäuscht. Warum haben Sie diese Szene so an den Anfang gesetzt? Wollten Sie?
Das ist eine gute Frage und ich halte es bis heute auch noch immer für einen dramaturgischen Fehler. Die hätte eigentlich ans Ende gemusst. Also das habe ich jetzt angefangen, auf Lesungen den Besuchern dieser Lesung zu empfehlen. Fangen Sie das Buch auf Seite, ich glaube, 49 an. Das ist der eigentliche Anfang und den Anfang kann man dann bei Bedarf noch hinten dranhängen, wenn man Lust hat. Aber,
dann beginnt nämlich die Vorgeschichte.
Ja, es ist ein Fehler, es ist tatsächlich ein dramaturgischer Fehler, den ich da begangen bin. Und dann war ich eine Woche vor dem Druck zu faul, den nochmal zu begradigen. Das ist ärgerlich, aber sowas passiert.
Ach, das ist ja interessant. Sie können doch jetzt auch ganz überlegen sagen, naja, man muss mit den Erwartungen der Leser spielen und sie mal auf die falsche Fährte führen.
Muss man ja auch, aber in dem Fall, es ist qualitativ jetzt nicht so hochwertig, dass diese Verwirrung hätte sein müssen. Ja.
Diese Charlie ist mir zumindest im Laufe der Jahre, hätte ich jetzt fast gesagt, man begleitet sie nämlich über mehrere Jahre, also im Laufe der Lektüre richtig ans Herz gewachsen. Wie ging das Ihnen?
Mir ist die auch beim Laufe des Schreibens richtig ans Herz gewachsen. Ja, sie haben die Love-Story, die ja zu einem Überfluss sich da auch noch abspielt in dem Buch, kurz erwähnt vorhin. Die verliebt sich ja in ein Paar, was in dieses Viertel zieht. Beide zwischen 30 und 40. Und um die sollte es eigentlich gehen anfangs. Ich merkte aber, dass das beim Schreiben, dass ich mir selbst ein bisschen zu arrogant vorgekommen bin, während ich versucht habe, diese beiden Leute aus so einer nicht ganz klaren Position zu beurteilen und zu beschreiben. Das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Ich hatte nicht genug Zugriff auf die. Das war wie so eine Anmaßung. Ich konnte jetzt nicht über ein paar Mitte 30 schreiben. Das war irgendwie komisch und merkte, ich brauche da noch einen Gegensatz. Ich brauche auch jemanden, der gegensätzliche Probleme hat. Und dann kam die so um die Ecke, ja, diese Figur.
Wie Charlie.
Ja, außerdem war es so eine nette Herausforderung, diese Art von Liebesgeschichte auf eine Weise zu erzählen, die nicht anstößig ist. Also sich zu überlegen, wie eine 12-Jährige zwei Mitte-30-Jährige rumkriegt und das auf eine halbwegs plausible Weise. Das war auch eine ganz angenehme schriftstellerische Herausforderung. Das hatte da auch gefehlt noch bis zu dem Zeitpunkt.
Und sie sagt ja ausdrücklich, was man sofort vermuten könnte bei ihren häuslichen Verhältnissen. Nein, sie sei nicht auf der Suche nach einem Elternpaar gewesen.
Ja, genau, ganz richtig. Das wollte ich vermeiden, dass diese wirklich irrationale Liebesgeschichte damit durchgängig neutralisiert werden würde. Das beruht nicht nur auf Komplexen, das ist nicht nur Kompensation von was sie nicht hat. Das ist schon eine bestimmte Form von Liebe, jenseits von Alter und Geschlecht, um die es da genauso geht wie um den Missstand, dass die sich nach was sehnt, was sie einfach nicht hat, nämlich eine spezielle Form von familiärer Geborgenheit oder so, ja.
Jenseits von Alter und Geschlecht, das ist ja so ein Motiv, was sich ja auch durch ihr Werk durchzieht. Das spielt
stimmt, ja
eigentlich nie eine Rolle. Was in diesem Buch, glaube ich, zum ersten Mal eine Rolle spielt, das wird zwar nicht jetzt so groß ausgestellt, aber liegt nochmal als so ein, ja, im Film würde man wahrscheinlich so einen bedrohlichen Klangteppich drunter legen. Das Buch spielt in einer düsteren Zukunft, ja, tagsüber darf man das Haus nicht verlassen wegen Ozonwarnung, es liegen Tierkadaver auf den Straßen und den Bürgersteigen rum, dann steigt plötzlich die Rate der Selbstmorde dramatisch an, da gibt es richtig so eine Welle und ein Krieg, also es spielt entweder vor dem Krieg oder nach dem Krieg, das Buch, auf jeden Fall hat es auch einen Krieg gegeben. Das restliche Setting aber ist ja komplett von heute, also bis zum Fernsehprogramm, sodass ich mich gefragt habe, ist das so eine, wie sagte man früher mal so, da wird unsere Gesellschaft zur Kenntlichkeit entstellt, gezeigt.
Ja, das ist eine interessante Beschreibung. Nein, Was ja der Clou ist an der Sache, und ich finde immer noch, das ist eine recht genresprengende Erfindung von mir. Nein, das nicht, das haben auch Leute schon vor mir gemacht, aber die Perspektive, aus der das erzählt wird, ist ja die einer, ich würde jetzt mal schätzen, Anfang 30-jährigen Mutter am anderen Ende der Welt, die ihre Kindheit rekonstruiert und aufschreibt. Und diese Person sitzt ganz klar in der Zukunft. Und offenbar ist in der Zwischenzeit, also zwischen unserer Gegenwart, in der diese Person noch Kind ist, und der Zeit, in der sie jetzt aus dem Gröbsten rausgekommen zu sein scheint und an der amerikanischen Westküste rumsitzt und da ihre Memoiren in so ein kleines Notizheft schreibt, irgendwas Katastrophales passiert. Das kann ein Weltkrieg sein, das kann eine atomare Katastrophe gewesen sein, das kann auch einfach doch eingetretenes Waldsterben gewesen sein. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls fand ich es interessant, eine Person unsere jetzige Gegenwart erzählen zu lassen und rekonstruieren zu lassen in dem Bewusstsein, dass diese Gegenwart zu einer schrecklichen Katastrophe geführt hat. Das heißt, all die Details hervorzuheben, die in ihren Augen der Grund für diese Katastrophe gewesen sein könnten. So, das schien mir irgendwie guter Umgang mit der Gegenwart zu sein. Literarisch, ja.
Ja, weil das ist so eine komische Mischung. Es ist ein Gegenwartsroman und zugleich ein bisschen Science-Fiction, aber so, dass man doch denkt, ah, es ist doch eine Aussage über uns heute, ja. Auf jeden Fall. Auch also bei den anderen Büchern mir weht, wie soll ich das sagen, ich habe lange überlegt, wie ich das formulieren soll. Dann bin ich auf diese etwas kitschige Formulierung gekommen. Mich weht aus ihren Büchern so ein Gefühl von Unbehaustheit an. Die Figuren, also zumindest die Hauptprotagonisten, wirken alle einsam, suchend, verzweifelt, manchmal ein bisschen orientierungslos. Und es wirkt fast immer so, als wenn die sie umgebende Welt immer so vollkommen unberechenbar für die erscheint. Ist das Ihr Weltbild auch, Frau Hegemann?
Jetzt nicht. Halten Sie die Welt nicht für unberechenbar?
Also ich laufe nicht so durch die Welt tatsächlich, dass ich mal so ein Gefühl habe, oh Gott, es könnte jetzt jederzeit alles passieren.
Nee. Ich auch nicht durchgängig. Ich kann schon in Ruhe einen Kaffee trinken morgens und so, aber Unbehaustheit stimmt mit Sicherheit. Aber auch, ich glaube, größtenteils eine selbstentschiedene Unbehaustheit. Die richten sich alle nicht ein. Ja.
Und in allen Büchern steht ja im Mittelpunkt entweder ein Mädchen oder auch mal ein Junge, deren Mutter früh gestorben ist oder die zumindest ein Totalausfall ist sozusagen als Mutter, wie jetzt hier in dem jüngsten Roman und dann noch irgendwann in die geschlossene Psychiatrie kommt. Und natürlich, wir wissen alle, Romane sind keine Tagebücher, aber es ist ja trotzdem schwer für ihre Leser, dann nicht doch autobiografische Motive zu vermuten, weil ihre Mutter ja gestorben ist, als sie 13 waren.
Man darf nicht, genauso wie man Tränen auf der Bühne nicht überschätzen darf. Also ich würde Lesern von Romanen immer dazu raten, das, was sie für Realität oder aus der Realität gegriffen halten, für das Unauthentischste zu halten. Also das, was man liest und das kommt einem am wahrsten und reellsten vor, ist grundsätzlich das Konstruierteste. Und das, wo man sich nicht im geringsten vorstellen kann, dass das jemandem tatsächlich mal auf dieser Welt passiert ist, das sind oft die Punkte, die aus dem Leben gegriffen sind, und zwar 1:1. Ja.
Also Sie hatten tatsächlich mal so ein Axolotl?
Nee, aber eine Bekannte von mir hat einen Axolotl, die ist da auch oft mit irgendwie die Torstraße hoch und runter gelaufen.
Helene Hegemann wurde schon als Jugendliche im deutschen Kulturbetrieb berühmt. Inzwischen ist sie 27, geboren im Februar 1992. Ich glaube, man kann eigentlich fast noch gratulieren nachträglich. Ja, ja. Ne? Sind bei Ihrer Mutter in Bochum aufgewachsen die ersten Jahre? Welche Stimmung erinnern Sie, wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern?
Oh, ich glaube, das wird hier jetzt zu weit führen. Keine ganz schlechte. Ich weiß nicht, ob das was Genetisches ist oder irgendwie so angeborenes Rebellentum oder sowas, was mich da noch unterdrücken musste. Aber ich habe mich nie wirklich wohlgefühlt. Aber es geht wahrscheinlich auch allen Kindern so in dem Alter. Da darf man auch nicht denken, das sei ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin wahnsinnig ungern zur Schule gegangen. Ich habe das nie begriffen, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein muss, ohne da wirklich sein zu wollen. Ja, das war eine gewisse Belastung, aber ansonsten ging es mir ganz gut als Kind, ja.
Und mit Ihrer Mutter?
Auch gut.
Haben Sie noch Geschwister?
Habe ich nicht, nee, leider nicht. Wobei, wer weiß. Weiß man ja immer nicht so genau.
Was hat denn Ihre Mutter gemacht, gearbeitet, getan?
Sie war lange Bühnenmalerin am Theater vor meiner Geburt und dann hat sie von Sozialhilfe aber gelebt. Ja.
Mit welchen Geschichten sind Sie denn aufgewachsen oder mit welchen Filmen? Erinnern Sie das noch? Das ist ja häufig, was einem sehr lange bleibt.
Ich glaube, mein Lieblingsfilm als Kind ist Snooki, die sprechende Pastinake. Habe ich gestern noch gegoogelt, weil ich dran denken musste. Ganz toller Film, wo sich ein Junge, es ist ein dänischer Film, glaube ich, Junge freundet sich mit einer Pastinake an und die erleben dann allerhand Abenteuer. Und ich habe die Astrid Lindgren-Filme gerne gesehen. Ich hatte allerdings auch keinen beschränkten Zugang zu Fernsehen, sondern konnte Fernsehen, wann immer ich wollte. Alles außer Zeichentrick, was ich nicht uninteressant finde. Was bedeutet, dass ich auch gerne mal mit 6 oder 7 nachts um 11 nochmal aufgestanden bin und mir aus Versehen Poltergeist auf RTL angeguckt habe oder Angriff der Killerameisen oder so. Hat aber, glaube ich, nicht zu großen Schäden geführt. Ja, ich habe wirklich alles gesehen und alles immer gerne. Kochshows und Reality-TV und dann eben zwischendurch auch mal, und das war so toll, in der Willkür, also der Aufeinanderfolge von Sachen oder von Input, den ich da hatte in dem Alter, lief dann, das weiß ich noch, lief irgendwann mal ein Film von Godard nachts auf Arte, Weekend. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 10 oder 11 oder so. Und ja, solche Sachen.
Sehr interessant. Das findet sich ja heute tatsächlich auch, also gerade diese ganzen verschiedenen kulturellen Ebenen finden sich ja auch in Ihrem Werk wieder.
Ja, über Fernsehen schreibe ich gerne und viel. Ja. Vermisse ich auch, ehrlich gesagt. Ich vermisse Fernsehen. Gibt es ja in dem Maße nicht mehr. Also das,
was? Gibt kein Fernsehen mehr?
Es gibt Fernsehen, aber ich glaube, es wird ja allmählich von Streamingdiensten abgelöst. Ne? Also diese Kollektiverfahrung davon, dass alle zur selben Uhrzeit vor demselben wahnsinnig schlechten Fernsehprogramm sitzen und sich am nächsten Tag beim Frühstück darüber beschweren, das gibt's nicht mehr. Also jetzt binge-watcht man so Serien, aber auch alle unabhängig voneinander. Und die Gespräche, die man darüber führt, sind auch immer auf die exakt selbe Weise aufgebaut und sowas. Aber dass man samstagabends genau weiß, was man zu tun hat, nämlich Fernseher einschalten und Wetten, das gucken und egal, ob es langweilig ist oder nicht, man weiß, 1,5 Millionen Menschen machen gerade dasselbe. Das, finde ich, ist zurückgegangen.
Das stimmt, aber ich weiß nicht, mit wem Sie mit 11 über Weekend von Godard diskutiert haben.
Mit niemandem, aber ich habe mit 11 viel über Big Brother diskutiert in der Schule.
Ja. Ah, okay. Mhm. Haben Sie eigentlich auch gelesen?
Ich habe viel gelesen, ja. Mhm.
Was wollten Sie werden als Kind?
Komischerweise, also ich hatte als junger Teenie, weil ich getanzt habe, eigentlich einen konkreten Plan. Und zwar wollte ich Musicaldarstellerin werden. Ich wollte nach der Schule auf die Stage School in Hamburg, um Musicaldarstellerin zu werden. Das hätte mir in dem Alter gut gefallen. Und davor wollte ich mal Astronomin werden. Dann wollte ich mal Stand-up-Comedy machen, weil ich so gerne die Camper auf RTL geguckt habe. Und Kinderbuchautorin wollte ich komischerweise auch immer ganz gerne werden. Und sagte irgendwann mein Klassenlehrer Herr Meier zu mir, als ich ihm völlig verzweifelt diese 3 Berufswünsche aufzählte und mich nicht entscheiden konnte, was davon jetzt das Richtige wäre, wahrscheinlich mit 8 oder so, sagte er, mach doch einfach alles, wer hat eine lustige Astronomin, die ein Buch geschrieben hat. Und ich finde irgendwie, der hat das so prophezeit, weil irgendwas stimmt daran. Wissen Sie, das führt jetzt zu weit, aber Sie wissen, was ich meine, oder? Das fand ich so, muss ich manchmal noch so liebevoll dran denken, weil der Typ hatte recht, ja.
Dann starb Ihre Mutter, Sie waren 13 und sind umgezogen von Bochum nach Berlin, von der Mutter zum Vater. War das jetzt so eine komplett neue Welt? Oder?
Ja. Mhm. Also erstmal habe ich diesen Wunsch, Musicaldarsteller zu werden, über Bord geschmissen, weil ich aufgehört habe zu tanzen. Kann Ihnen auch gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, das war eine Reaktion auf die Ereignisse, dass man da wirklich einen konkreten Strich unter alles gezogen hat und nichts von einem Leben in das andere so mitzerren wollte. War rückblickend, glaube ich, auch echt ein Fehler, aber das musste wohl irgendwie sein. Und doch, das war ein großer Kontrast, ein extrem großer Kontrast. Ich glaube, diese Art von Kontrast erlebt nicht jeder in seinem Leben. Nee.
Zwischen den Vater und Mutter oder zwischen der sozialen Welt?
Sowohl zwischen Vater und Mutter als auch zwischen den sozialen Welten, als auch was die Abläufe und die Haltung betraf und so, klar. Also man kommt aus sehr geregelten, ich würde mal sagen, auch extrem kleinbürgerlichen Strukturen, die nicht viel Zerstreuung zugelassen haben. Und was vollkommen anderes in einer Mischung aus Großbürgertum und Bohem irgendwie.
Weil Ihr Vater, wie gesagt, Dramaturg, Theater, hatte Sie auch mitgenommen ins Theater? Oder?
Er hat ja schon gar nicht mehr am Theater gearbeitet, als ich bei ihm einzog. Da war er in Leipzig die meiste Zeit als Professor. Ich bin aber immer gerne in die Volksbühne gegangen. Bis dahin, dass er das eigentlich nicht so gut fand, weil er das irgendwie gefiel ihm der Gedanke nicht, dass seine Tochter in das Theater geht, in dem er mal gearbeitet hatte. Das fand er irgendwie zu nah. Ich bin aber schwer begeistert gewesen von der Haltung und der Stimmung, die ich davor gefunden habe und den Leuten und der Konstellation von Leuten. Und ich fand das auch alles, was dort stattfand, und zwar nicht, weil es so wild war, natürlich hatte das eine gewisse Wildheit, aber das, ich nenne das immer gerne so perfektes dialektisches Verhältnis von Anarchie und Tradition. Also extremes Bewusstsein für Tradition, eine extreme Smartheit, die so ein theoretisches Fundament für diese Wildheit, von der ich gerade gesprochen habe, geliefert hat. Und das, ich glaube, ich hatte da eine Art Erlebnis, die Teenager in einem anderen Jahrzehnt mit den Stones gehabt haben oder so. Also, ja.
Das hatten Sie mit Christoph Schlingensief?
So unter anderem und mit Frank Kastorf und mit Sophie Reuss und ja.
Ich finde ja interessant, Sie haben aufgehört zu tanzen und aber, glaube ich, in diesem Alter dann angefangen zu schreiben, ne?
Ungefähr, ja. Ja, das fällt zusammen. Stimmt. Sehr gute Beobachtung.
Warum?
Weiß ich auch nicht so genau. Weiß ich nicht.
Sie sollen die Schule geschmissen haben.
Stimmt.
Wie alt waren Sie?
Mit 14 habe ich wirklich angefangen, nur noch sehr sporadisch hinzugehen. Bin dann gerne auch, statt in der Schule zu sitzen, mit einem 200er-Bus von der einen Endstation zur anderen gefahren. Stundenlang, bis irgendwann Dunkin' Donuts aufgemacht hat und man da einen Kaffee trinken gehen konnte. Es ist überhaupt nichts Glamouröses. Ich saß da nicht kiffend mit Punkfreunden von mir im Park rum und hatte eine gute Zeit, sondern ich war da die meiste Zeit alleine währenddessen. Und,
aber warum?
Weil ich nachdenken musste. Ich glaube, damit hing es zusammen. Und weil ich auch durch diesen Bruch, über den wir ja gerade gesprochen haben, ich glaube, ich habe jede Art von Respekt verloren zu diesem Zeitpunkt für Vorgaben, die in meinen Augen keinen Sinn gemacht haben. Ich war wirklich schüchtern. Ist nicht so, dass ich da schreiend durch die Schulflure gerannt wäre und allen gesagt hätte, wie scheiße ich sie finde. Ich fand da auch niemanden blöd. Es ging nicht darum, dass ich eine Aggression der Schule oder der Institution, Schule oder den Lehrern oder den Mitschülern gegenüber gehabt hätte, nicht im geringsten. Aber es war einfach falsch. Es war für mich zu dem Zeitpunkt falsch, in diesem Zusammenhang zu funktionieren. Es ging nicht. Es ging irgendwie nicht. Ich wusste das. Glaube ich inzwischen, dass es damit zusammenhängt. Ich glaube, das war so ein gesundes Bewusstsein dafür, dass genau diese Art von Anpassung zu dem Zeitpunkt das Schlimmste gewesen wäre, was ich mir selbst hätte antun können. Und ich meine, das hat zu großen Komplikationen geführt und war auch alles andere als einfach, aber dann irgendwie ganz gut.
Es gibt ja Schulpflicht in Deutschland, ne?
Das ist richtig,
das gemeint,
ja.
Mit den Komplikationen?
Ja, ja.
Was hat denn Ihr Vater gesagt?
Das interessiert Sie, was mein Vater gesagt hat,
ja,
dazu? Also der war natürlich empört und fand schrecklich, dass ich meiner Schulpflicht nicht nachkomme, ist doch klar.
Na, hätte ja sein können, dass er sagt, Kind, verstehe ich, fand ich auch immer doof.
Das hat er sogar gesagt. Also ein Verständnis hat er, glaube ich, jedes nicht vollkommen herzlose Elternteil für, dass ein Kind nicht unbedingt zur Schule will in dem Alter. Aber das bedeutet ja nicht, dass jemand da nicht in Panik ausbricht, wenn er merkt, dass das Kind nicht funktioniert. Ja.
Finden Sie schade heute?
Das teile ich mit vielen, vielen meiner Freunde, die kein Abitur haben. Also die schöne Konsequenz daraus ist, dass man auch nie Albträume davon hat, sein Abitur nachschreiben zu müssen. Ja, und das Schlimme ist, dass man bei jedem Selbstzweifel, der einen ergreift, nicht diesen blöden Beweis dafür hat, dass man 13 Jahre Schule erfolgreich zu Ende durchstanden hat. Das ist manchmal, glaube ich, irgendwie ganz hilfreich. So.
Helene Hegemann, was ist denn für Sie das Interessante, das Wichtige am Schreiben?
Es ist immer schwierig, was auf diese Frage zu antworten, was ein bisschen konkreter ist. Ich glaube, Donna Tartt, die Autorin, kennen Sie die?
Mhm.
Ja, ja. Distelfink hat sie einen Pulitzerpreis für gekriegt. Und ich glaube, ihr erstes wirklich tolles und sehr empfehlenswertes Buch, wenn man mal krank ist und nicht weiß, was man lesen soll und was Spannendes braucht, was nicht zu blöd ist, ist Die geheime Geschichte. Ich glaube, das hat sie 1992 veröffentlicht. Und die habe ich bei der Lit Cologne vor ein paar Jahren lesen sehen. Danach hat sie im Interview auf genau dieselbe Frage was Tolles geantwortet. Das fand ich die bisher tollste Antwort auf diese Frage. Und zwar, dass es gibt ja dieses Gefühl, wenn man in einem sehr guten Buch drin steckt und wirklich reingefallen ist und nicht mehr aufhören kann, damit zu lesen und alles drumherum so verschwimmt und bla und man steckt in dieser anderen Welt. Hat man als Kind noch viel extremer als Erwachsener. Und man ist da drin und ein Teil von dem, was man liest und genießt das. Und beim Schreiben gibt es genau dasselbe Gefühl, wenn man Glück hat. Es ist nur noch 2 Level tiefer. Und das ist toll. Ja. Das kriegt man anders nicht hergestellt.
An Ihrer Sprache ist mir ja aufgefallen, dass es eine ganz interessante und ich glaube relativ seltene Mischung ist aus also wirklich sehr genauen Beschreibungen, einer ziemlich, wie soll ich sagen, anspruchsvollen Syntax und dann fließen immer mal so umgangssprachliche Wörter ein bis hin zu Schimpfwörtern. Und wenn ich Sie jetzt so im Gespräch erlebe, habe ich das Gefühl, das ist auch tatsächlich Ihr Sprechduktus.
Ne? Ein bisschen, ja, ja.
Und dann eben, wir hatten das vorhin mit dem politischen, glaube ich, sind Sie auch wirklich eine scharfe Analytikerin. Also in Ihren Büchern finde ich viele ja, durchdringende soziologische Beobachtungen. Dann gibt es eben die Anspielung auf die Philosophie, auf Godard, auf die Popkultur, ne? RTL. Warum dann Romane, Frau Hegemann?
Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Was wäre denn die Alternative?
Es ist jetzt auch gemein gefragt, warum Romane? Andersrum gefragt, hätten Sie nicht vielleicht auch Freude daran, so etwas wie Essays zu schreiben oder
mach
andere?
Mache ich ja ab und zu tatsächlich. Mache ich ja sehr viel.
Kluge, nicht belletristische Texte.
Nee, das mache ich viel. Also ich schreibe viele Essays. Was heißt viel? Das mache ich ab und zu, um meine Miete zu bezahlen, dann aber immer sehr gerne. Und aber so Roman ist ja das, wo man die größte Freiheit hat, nehme ich an, oder? Also und so lange Strecke finde ich auch gut. Und dann immer noch so ein bisschen Harry Potter mit rein und so. Also ja.
Sind Sie denn politisch auch engagiert als politischer Kopf?
Ja, das ist eine sehr breit gefächerte Frage. Haben Sie den Eindruck?
Nein.
Nee.
Das ist jetzt aber eine sehr schmale Antwort auf eine breit gefächerte Frage.
Das stimmt, ja, eine bessere kann ich nicht geben. Dafür haben wir gleichzeitig zu wenig und zu viel Zeit, ja.
Okay, dann nehme ich jetzt diesen Korb mal entgegen. Frau Hegemann, eine Frage muss ich noch loswerden. Haben Sie eigentlich einen Großvater, der mal in russischer Kriegsgefangenschaft war und dort den Russen beigebracht hat, dass es ganz viele verschiedene Arten gibt, Kartoffeln zuzubereiten?
Ja, das ist ein wiederkehrendes Motiv in allem, was ich schreibe, ne? Ja,
genau.
Nee, kein Großvater, aber ein Großonkel. Und das ist eine modifizierte Geschichte. Ja, der ist an sich da nicht wirklich wiederzuerkennen, aber Sie haben messerscharf erkannt, da ist irgendwas im Hintergrund, ja.
Aber wieso bringen Sie das immer wieder an?
Weil der mich irgendwie tief beeindruckt. Sein Umgang mit der Katastrophe, die ihm da widerfahren ist und dieser Starrsinn und kriege ich jetzt nicht zu Ende formuliert. Ich finde das einen interessanten Typen.
Danke für das Gespräch, Helene
Danke
Hegemann.
Danke für das Gespräch.